kam von der Straße, oder?
Ja, Bob, das gibt's doch nicht. Der Mann da auf dem Motorrad versucht der Frau da vorne die Handtasche zu entreißen. Siehst du?
Tatsächlich. Wir müssen eingreifen, schnell. Mensch, nun komm doch.
Hilft mir, Jungs!
Der Mann hat uns gesehen.
Ja, da kommt Peter mit seinem MG. Der Motorradfahrer fährt direkt auf ihn zu.
Peter schafft das. Er weicht aus.
Oh nein, der MG ist gegen den Laternenpfahl geprallt.
Verfluchter Mist!
Ein Glück. Unser Zweiter scheint unversehrt zu sein.
Ja, Gott sei Dank. Und wie geht's Ihnen, Mrs.? Sind Sie verletzt?
Nichts passiert. Ich habe mich nur wahnsinnig erschrocken. Der Kerl kam plötzlich von hinten angerauscht und wollte mir die Tasche von der Schulter reißen.
Ja.
Aber ich habe nicht losgelassen. Oh, danke, dass ihr gekommen seid.
Ja, wissen Sie, wer das war, Mrs.?
Ich bin Alba. Und nein, den Typen kenne ich nicht.
Habt ihr das gesehen?
Ja, oder ob?
Wisst ihr, wer das war?
Nein, keine Ahnung. Er hat versucht, der Frau hier die Handtasche zu stehlen.
Ja.
Ja, und jetzt ist er auf und davon.
Ach, dieser Vollidiot. Der MG war gerade wieder richtig in Schuss und nun ein Riss im Kühler. Und Stoßstange und Motorhaube sind im Eimer.
Ja, man sieht's, reg dich nicht so auf.
Den Schaden kann ich nicht allein reparieren. Der Typ muss die Werkstattrechnung bezahlen. Der saß auf einer Honda. Habt ihr das Kennzeichen?
Leider nein.
Ich habe einen großen Aufkleber gesehen, also dieses Batman-Logo.
Aha.
Das müsste uns doch irgendwie weiterhelfen. Wir könnten ja vielleicht...
Später, Bob. Alba,
ja?
Willst du die Polizei rufen? Ich wohne gleich da drüben beim Gebrauchtwarencenter T. Jonas. Ich mache dir einen Kaffee, wenn du willst.
Oh, Kaffee wäre gut, ja. Ah. Ich stehe ganz schön unter Schock.
Aha.
Und außerdem wollte ich sowieso zu euch.
Ach.
Ja, gut, dann geht ihr zwei schon mal vor und ich helfe Peter, den Wagen auf den Schrottplatz zu schieben. Sieht ja furchtbar aus.
Einverstanden. Bis gleich dann. Komm. Oh.
Justus und Alba zogen sich mit zwei dampfenden Tassen Kaffee unter das Vordach der Freiluftwerkstatt des Gebrauchtwarencenters zurück.
Kannst du dir einen Reim auf diesen Überfall machen? Also ich meine, hast du eine Idee, worauf der Motorradfahrer es abgesehen hat?
Nein, nicht die blasseste Ahnung.
Willst du den Vorfall der Polizei melden?
Das sollte ich wohl. Aber vorher kannst du mir eventuell bei etwas anderem helfen.
Aha.
Eine Freundin hat mir euer Geschäft empfohlen. Ich brauche etwas, hier, womit ich das hier abspielen kann.
Aha. Eine Kassette für ein Diktiergerät.
Mhm. Ich habe sie gewissermaßen geerbt.
Ah.
Aber ich konnte sie noch nicht abspielen, weil ich nicht wusste, wo ich ein passendes Abspielgerät herkriegen soll. Sowas wird heutzutage nicht mehr verkauft.
Ja, zumindest nicht neu.
Genau.
Aber wir haben so ziemlich alles. Auch Diktiergeräte. Einen Augenblick.
Super.
Justus ging zu einem der wackeligen Schränke der Freiluftwerkstatt. Schnell hatte er gefunden, was er suchte.
So. Hier. Bitte sehr.
Oh, danke. Wäre es auch möglich, es einfach nur kurz auszuleihen? Ich meine, ich möchte mir eigentlich nur mal dieses Band anhören.
Na klar, kein Problem. Soll ich dich kurz allein lassen?
Nein, nicht nötig. Hm.
Meine liebe Alba, hier ist dein Vater. Ich hätte mir gewünscht, dich noch einmal zu sehen, bevor es zu Ende geht mit mir. Es sind 20 Jahre vergangen. Die verlorenen Jahre sind unwiederbringlich. Doch jetzt habe ich eine wichtige Botschaft für dich, die dein Leben verändern wird. Ich spreche sie in dieses alte Ding, das einem meiner Zellenbrüder gehört. Ich hoffe, dass die Wärter sich nicht die Mühe machen, ein Abspielgerät zu suchen, um meine Nachricht zu prüfen. Also hör zu. Der rote Büffel verloren. Wenn ich sonst schon nichts für dich tun konnte in deinem Leben, sollst du zumindest den roten Büffel haben. Er befindet sich nicht im Mandeville Canyon, wie alle glauben. Ich werde dir nicht nur dieses Tonband zukommen lassen, sondern auch einen Schlüssel. Fahr damit nach Kalifornien.
Ach.
Entschuldigung.
Ist alles in Ordnung, Alba?
Ja, ich... Verzeihung. Aber ich hätte nicht geglaubt, dass mich das so mitnehmen würde. Ja. Die Kassette ist von meinem Vater, weißt du?
Hm.
Ich habe ihn zwar seit 20 Jahren nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass er noch lebt, aber... Nun ist er gestorben. Vor ein paar Wochen.
Ja, das tut mir sehr leid.
Schon gut. Ich kann mich ja kaum an ihn erinnern. Und habe mich schon vor langer Zeit von ihm verabschiedet. Hm. Also gedanklich, meine ich.
Hm.
Gut. Hören wir weiter. Wieso hören wir nichts? Die Aufnahme war doch noch nicht zu Ende, oder?
Hm.
Oder doch? Mensch, hier scheint etwas kaputt zu sein.
Darf ich mal sehen?
Ja.
Alba?
Ja?
Du hast statt auf Start aus Versehen auf Aufnahme gedrückt.
Bitte?
Warte.
Sondern auch einen Schlüssel. Fahr damit nach Kalifornien.
Hä? Wieso hören wir nichts? Die Aufnahme war doch noch nicht zu Ende, oder? Oder doch? Mensch, hier scheint etwas kaputt zu sein.
Darf ich mal sehen?
Ja.
Alba?
Ja?
Du hast statt auf Start aus Versehen auf Aufnahme gedrückt.
Bitte?
Warte. Ja, es tut mir leid, du hast tatsächlich ein Stück der Nachricht überspielt.
Oh nein. Kann man das wieder rückgängig machen?
Ach, nein, leider nicht. Aber vielleicht ist ja noch mehr drauf.
Mhm.
Moment.
Du musst auf der Hut sein. Vergiss das nicht. Es ist ein gefährlicher Ort.
Tja, das war's.
So ein verdammter Mist! Die erste Nachricht von meinem Vater seit über 20 Jahren und ich, Idiotin, lösch die Hälfte!
Yep.
Oh Mann! Der rote Büffel? Der Fortuna? Sollte mir das irgendetwas sagen?
Ich kannte deinen Vater nicht.
Ich auch nicht.
Aber der rote Büffel sagt mir etwas. Es ist der Name eines sehr berühmten expressionistischen Gemäldes. Es entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Maler war ein Franzose namens François Fortuna.
Ach, was für ein glücklicher Zufall, dass ich an einen so schlauen Burschen wie dich geraten bin. Doch. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was mein Vater damit gemeint haben könnte. Den roten Büffel retten? Wovor? Und wo soll ich ihn finden?
Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. Zumindest noch nicht.
Wie meinst du das?
Ich habe gemeinsam mit Peter und Bob eine Detektei. Wir haben bereits etliche Fälle erfolgreich gelöst und hatten es sogar schon einmal mit einem Fortuna-Gemälde zu tun. Einem anderen allerdings.
Noch so ein Zufall? Erst rettet ihr mich auf der Straße und jetzt? Das ist ja, als hätte das Schicksal uns zusammengeführt.
Der Überfall... Aber wäre es möglich, dass der Motorradfahrer es nicht auf das Geld in deiner Handtasche, sondern auf das Tonband abgesehen hatte?
Moment, das wäre durchaus plausibel. Mein Vater ist im Gefängnis gestorben.
Mhm.
Er war, ja, ein Verbrecher. Wer weiß, mit was für Leuten er dort zu tun hatte. Wer weiß, was er selbst alles angestellt hat.
Ach du weißt nicht, weshalb er verurteilt worden ist?
Nein, ich weiß generell nicht viel über ihn. Mhm. Er hat meine Mutter und mich verlassen, als ich noch ganz klein war.
Ah.
Tja, und dann kam vor ein paar Tagen dieser Brief aus dem California State Gefängnis. Darin wurde ich über den Tod meines Vaters unterrichtet und aufgefordert, seine persönlichen Sachen abzuholen. Hm. Ich bin dann dorthin gefahren und bekam diese Kassette und einen Schlüssel ausgehändigt.
Den Schlüssel, der in der Aufnahme erwähnt wird?
Mhm. Vermutlich. Also, warte mal, hier. Ich habe hier in meiner Handtasche... Hier ist er. Hier. An dem Schlüssel ist ein kleines Plastikkärtchen befestigt. Da steht Washington Street CC. Hm. Ja, und bevor du mich fragst, ich habe keine Ahnung, wozu der Schlüssel gehört oder was CC bedeutet. Hm.
Wo bist du denn aufgewachsen?
In Pacific Palisades. Aber da gibt es meines Wissens keine Washington Street. Hm. Nach der Trennung ist meine Mutter mit mir nach Oregon gezogen, wo ich immer noch lebe. Ich bin wegen der Sachen meines Vaters nach Kalifornien gekommen. Ich übernachte in einem Motel.
Hm. Okay. Und wie hieß denn dein Vater?
Javier Juarez. Hm? Ich habe ihn mal im Internet gesucht. Er hatte anscheinend eine Art Spitznamen. Der Nachtschatten.
Also...
Was ist? Kommt dir der Name bekannt vor?
Hey, Herr Just! Meinst du, ich kann den Wagen erstmal neben der Werkstatt parken?
Ah, da kommen deine Freunde ja endlich.
Na klar. Am besten hier auf der rechten Seite.
Wer ist denn der Mann, der da mit Bob das Auto schiebt?
Das ist doch... Boah, hab ich, George.
Ganz schön anstrengend. Ja.
Guten Tag, der Herr. Und die verehrte Dame. Ich kam gerade zur rechten Zeit, um Peter und Bob bei ihrem Fahrzeugtransport zu unterstützen. Eigentlich wollte ich dieses fantastische Musikinstrument in Titus Jonas Wunderkabinett der Absonderlichkeiten bringen. Ist das nicht wundervoll?
Eine Tuba.
Jetzt denke ich aber, dass dieses Instrument auch hervorragend zu Ihnen passen würde, junge Frau.
Zu mir? Tut mir leid, aber ich bin schon mit einer Blockflöte überfordert.
Sie müssen ja nicht spielen. Man kann auch Blumen hineinpflanzen oder den Licht spielen, der Nachmittagssonne dabei zusehen, wie sie langsam über das polierte Messing wandern.
Sehr poetisch.
Man nennt mich auch den Shakespeare der Gosse. Ich bin Stadtstreicher.
Aha.
Woher hast du die Tuba, Rubbish?
Heute Vormittag aus dem Meer gefischt. Also, verehrte Dame, wie sieht's aus? $100?
Wie bitte?
Ach, 80, weil sie es sind. Na schön, 70. Aber das ist mein letztes Wort.
Ja, das ist sehr nett, aber ich bin nicht interessiert.
Schön, schön, junge Frau. Dann versuche ich es eben bei deiner Tante, Justus. Sie sitzt ja vermutlich gerade in ihrem Büro.
Was für ein verrückter Vogel.
Alba?
Ja?
Du hast die beiden zwar schon kurz gesehen, aber darf ich vorstellen? Meine Freunde und Kollegen Peter Shaw und Bob Andrews. Zusammen sind wir die drei Detektive. Und das ist Alba Juarez. Unsere neue Klientin.
Klientin? Aha. Sollen wir den Überfall aufklären, oder wie?
Den klären wir sowieso auf. Allein schon wegen meines Autos.
Gut möglich, dass der Überfall im Zusammenhang mit Albers Anliegen steht. Aber eigentlich geht es um etwas anderes.
Ja, und was bitteschön?
Alba spielte Bob und Peter die Nachricht vor. Anschließend blickte der dritte Detektiv fragend in die Runde.
Fortuna? Der rote Büffel von Fortuna? Hat er das wirklich gesagt?
Du kennst den auch? Mir sagte das gar nichts.
Der rote Büffel ist eins seiner berühmtesten Werke. Warte mal, wo ist mein Handy? Ich gehe mal kurz ins Netz, dann zeige ich es dir. Hm? Der rote Büffel. So. Warte. Ja, hier. Hier ist er.
Okay. Sein geschwungenes Gehirn. Alles recht abstrakt gemalt. Das habe ich, glaube ich, doch schon mal gesehen.
Ja, gut möglich. Wie gesagt, es ist ziemlich berühmt.
Aber wenn das Bild so berühmt und wertvoll ist, Dann hängt es doch bestimmt gut geschützt in irgendeinem Museum.
Ja.
Wie soll ich es denn bitte retten und wovor überhaupt?
Augenblick, das haben wir gleich. Der rote Büffel. Ja. Ach, das ist ja witzig. Der rote Büffel hängt gar nicht in einem Museum. Der wurde vor 4 Jahren bei einer Auktion für eine Rekordsumme versteigert.
Ach.
Ja.
Und an wen?
Das steht hier leider nicht. Der Käufer hat anonym geboten. Das ist wahrscheinlich auch ratsam bei so einem wertvollen Bild. Sag mal, Alba, hatte dein Vater denn irgendwas mit Kunst zu tun?
Mein Vater scheint eurem Freund Justus kein Unbekannter zu sein. Zumindest hätte er sich vorhin beinahe an seiner eigenen Spucke verschluckt, also, als ich seinen Namen erwähnte. Habe ich recht?
Alba, wir kennen deinen Vater. Wir sind ihm einst begegnet.
Was?
Sind wir?
Ja, sein Name war Javier Juarez, auch bekannt als der Nachtschatten.
Du meine Güte.
Was genau ist passiert?
Ja, wir waren in einen Fall verwickelt, in dem es ebenfalls um ein wertvolles Gemälde ging.
Mhm. Ja.
Unser eigentlicher Gegenspieler war Victor Eugène, der berühmte Kunstdieb. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Javier Juarez, alias der Nachtschatten, war sein Handlanger und später sein Widersacher. Erst hat er gefährliche Aufträge für Eugène erledigt, um an das Bild ranzukommen. Und als sie es dann hatten, hat er versucht, Eugène die Beute streitig zu machen. Und wollte ihn ausschalten.
Ja, genau, Bob.
Und wir sind damals zwischen die Fronten geraten.
Mhm. Aber am Ende...
Ja, waren wir ein bisschen schlauer und
ja.
Beide sind ins Gefängnis gewandert.
Tja, es tut uns leid, Alba.
Nein, das muss es nicht. Er war kriminell. Vielleicht sollte ich dankbar sein, dass ich ihn kaum gekannt habe. Mhm. Na, ich bleibe dabei. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Und deshalb möchte ich euch als Detektive beauftragen.
Also, Kollegen?
Ja, solange wir dabei den Kerl zu fassen kriegen, der mein Auto auf dem Gewissen hat, bin ich dabei.
Ja, klar, ich auch.
Dann haben die 3 Fragezeichen einen neuen Fall.
Und wie wollt ihr vorgehen?
Ja, wenn wir den roten Büffel retten wollen, sollten wir uns zunächst bemühen, mehr über deinen Vater herauszufinden.
Mhm. Moment mal. Wabbisch George, Freunde. Er war doch damals derjenige, der uns vor dem Nachtschatten gewarnt hat. Er kannte ihn. Ja, vielleicht kann er uns mehr verraten.
Ha! Und wie es der Zufall will, kommt er dort hinten gerade wieder aus dem Büro deiner Tante, Justus.
Ach, und unter dem Arm hat er immer noch die Tuba.
Rubbish! Warte!
Ach, nun doch! Ach. Weißt du, wie viel mir deine Tante geboten hat? $20! Ist das zu fassen? Aber halte ich die Tuba lieber selbst.
Na dann viel Spaß mit deinem neuen Instrument. Ich habe Interesse an etwas anderem. Erinnerst du dich noch an den Nachtschatten?
Das tue ich. Was ist mit ihm?
Ja, genau das wüssten wir gern. Wir benötigen Informationen über ihn.
Naja, ein paar Dinge sind mir schon bekannt über diesen zwielichtigen Herrn.
Mhm. Ja, uns ebenfalls. Wir wissen beispielsweise, dass er gestorben ist.
Im Gefängnis? Ja, das ist mir auch zu Ohren gekommen.
Was wir nun gern wüssten, ist alles andere. Was er getrieben hat, bevor er ins Gefängnis gewandert ist, mit wem er Geschäfte gemacht hat und so weiter.
Das ist aber eine ganze Menge. Das wird, wie soll ich sagen?
Nicht ganz billig.
Nun ja, ich muss mich umhören.
Ja.
Ein paar Leute befragen, mit denen ich sonst nicht unbedingt verkehre.
Klar.
Die Spesenaufwendung kann ich gerade schlecht vorstrecken. Ja, ich bin im Moment etwas knapp bei Kasse.
Mhm. Soll das ein Witz sein? Spesenaufwendungen?
Ja.
Wir kaufen dir deine Tuba ab. Hier.
Ach, das sind ja nur $30.
Ja, mehr als meine Tante dir bezahlen wollte.
Sie kostet aber 100.
Vorhin waren es noch 70. Hör mal, Rubbish.
Warte. Ich gebe Ihnen $80. So, Moment. Wir machen das Geschäft.
Also schön. Einverstanden.
Gut.
Der Stadtstreicher zog glücklich von dannen und auch Alba verabschiedete sich kurz darauf. Die drei Detektive zogen sich wegen des ungemütlichen Wetters in ihre Zentrale zurück, um mit ihren Ermittlungen zu beginnen.
Ja, der Nachtschatten. Das ist echt ein Ding.
Zunächst einmal, Kollegen, müssen wir in Erfahrung bringen, wer zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Besitz des Roten Büffels ist.
Ja.
Bob.
Ja?
Meinst du, du kannst herausfinden, wer sich dieses 20-Millionen-Gemälde an die Wand gehängt hat?
Das könnte schwierig werden.
Justus!
Das hat wohl...
Oh, deine Tante, Justus.
Ich weiß, du steckst hier irgendwo. Denk an die Fahrräder. Hörst du?
Mach ich.
Ja, gut.
Fahrräder? Wovon spricht sie?
Die Fahrräder, die draußen stehen. Onkel Titus spendet sie einem Kinderheim. Dazu müssen sie aber erst auf Vordermann gebracht werden.
Ich sag dir, was auf Vordermann gebracht werden muss. Mein MG.
Das mag sein, aber Tante Mathilda liegt mir wegen der Räder schon seit Tagen in den Ohren. Wenn wir das nicht bald erledigen, wird sie ungemütlich.
Mit wir meinst du doch nicht etwa...
Doch. Schließlich sind wir drei doch ein Team, Peter. Also kommt, je eher wir damit loslegen, desto...
Ist ja gut, wir haben schon verstanden.
Ja.
Es waren mehr Räder als gedacht. Und da die drei Jungen bis zum Anbruch der Dämmerung mit den Reparaturen beschäftigt waren, beschloss Bob, die anstehende Recherchearbeit für ihren Fall zu Hause an seinem Computer zu erledigen. Auch Peter verabschiedete sich. Justus war gerade auf dem Weg zurück zur Zentrale, als er plötzlich ein Geräusch vernahm. Schritte. Der erste Detektiv verharrte und hielt den Atem an. Da. Eine Bewegung. Jemand schlich über das verlassene Gelände. Es war mittlerweile zu dunkel, um zu erkennen, wer es war. Doch dann erkannte Justus im schwachen Licht der Straßenlaterne, das über den Zaun fiel, einen prägnanten Bart und den Umriss eines Trenchcoats. Die Gestalt trat langsam auf ihn zu.
Justus Jonas, bist du das?
Ja.
Meine Güte, Justus, du hast Nerven, mich so zu erschrecken.
Gleichfalls. Was treibst du hier, Rubbish?
Ich bin hergekommen, weil ich Informationen für euch habe.
Etwa über den Nachtschatten? Das ging ja schnell.
Man nennt mich auch den Mann mit den vielen Kontakten.
Ich dachte, den Shakespeare der Gosse.
Ach, lassen wir das jetzt. Zunächst einmal hat mir ein Vöglein zugetragen, wo sich der Nachtschatten vor seiner Verhaftung herumgetrieben hat. In California City. Du weißt schon, diese merkwürdige Stadt in der Wüste.
California City. CC.
Bitte?
Schon gut. Du hast gerade ein kleines Rätsel für uns gelöst. Das ist eine sehr wichtige Information.
Natürlich. Wie steht es mit dem Haus der tosenden Wasser? Löst das auch ein Rätsel?
Das Haus der tosenden Wasser?
Ein weiterer Ort, von dem das Vöglein gezwitschert hat.
Nein, da klingelt gar nichts. Wo soll das sein?
Weiß ich nicht. Und noch ein Hinweis. Seid vorsichtig.
Moment, warum sagst du das?
Vielleicht lasst ihr besser die Finger von der Sache. Also der Sache, der ihr auf der Spur seid.
So? Welcher Sache sind wir denn auf der Spur?
Ich hätte nicht kommen sollen.
Rubbish, warte.
Ich muss jetzt gehen.
Verdammt. Was hatte das denn zu bedeuten? Wer ist da? Ich.
Am nächsten Vormittag trafen sich die drei Detektive in ihrer Zentrale. Als Justus die Ereignisse der letzten Nacht schilderte, spürte Peter eine unbändige Wut in sich aufsteigen.
Ach, dieser Mistkerl! Ich könnte wetten, dass das dieser Motorradfahrer war.
Das Schlimmste habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Als ich aus meiner Ohnmacht erwacht bin, habe ich es sofort bemerkt.
Bemerkt? Was denn, Erster?
Die Tonbandkassette, die uns Alba für unsere Ermittlungen überlassen hat, befand sich nicht mehr in meiner Hosentasche. Der Kerl hat sie mir geklaut.
Was? Das darf doch alles nicht wahr sein. Wenn ich den in die Finger kriege.
Zumindest wissen wir jetzt, dass wir einen Gegenspieler haben, Kollegen. Jemand ist hinter den Informationen über den roten Büffel her.
Ja, wer ist dieser Typ? Vielleicht ein ehemaliger Gefängnisinsasse, mit dem Juarez sich ausgetauscht hat?
Möglich.
Ich will ihn drankriegen. Wie wär's mit der Telefonlawine?
Dafür haben wir zu wenig Informationen.
Wir haben eine Honda aus Kalifornien mit einem Batman-Aufkleber. Das muss reichen.
Ja.
Ja, schön. Schaden kann es ja nicht. Doch bis sich jemand auf die Lawine meldet, können erfahrungsgemäß ein paar Tage vergehen. Aber dank Rubbish George haben wir einen Wissensvorsprung dem Honda-Fahrer gegenüber.
Ach, bitte etwas genauer, Justus.
Das CC auf dem Schlüsselanhänger steht mit ziemlicher Sicherheit für California City. In Juarez' Nachricht hieß es, fahr nach Kalifornien. Den Rest hat Alba gelöscht. Ich war davon ausgegangen, dass er Kalifornien sagen wollte, aber gemeint war California City. Mhm. Es gibt dort eine Washington Street. Ich habe bereits nachgesehen.
Aha, und auch ein Haus der tosenden Wasser?
Ja, im Netz habe ich nichts gefunden. Vielleicht ist es ein Codename. Apropos Netz, wir sollten auch schnellstens in Erfahrung bringen, wer jetzt im Besitz des roten Büffels ist.
Ja.
Bob, ja? Hast du womöglich bei deinen Recherchen schon...
Allerdings, ich glaube, ich habe unseren Kandidaten bereits gefunden. Neben ein paar Hollywood-Größen und Musikern wohnt auch ein Kunstsammler im Mandeville Canyon.
Aha.
Sein Name ist Sylvester Byron.
Ach.
Ja, er ist der reiche Erbe einer Softwarefirma und im Besitz etlicher Gemälde.
Ach, sehr gut, Bob. Wir sollten schleunigst Kontakt mit ihm aufnehmen.
Das habe ich bereits getan. Und er hat sofort geantwortet.
Ach.
Er erwartet uns heute um 16 Uhr bei sich zu Hause und zeigt uns seine Sammlung.
Was hast du ihm denn erzählt?
Ja, das Übliche, dass wir ein Referat für die Uni schreiben.
Aha.
Über die Leidenschaft des Kunstsammelns.
Ah. Perfekt. Am besten teilen wir uns auf. Zwei von uns fahren zu der Verabredung mit Sylvester Byron. Und einer macht sich, nachdem wir die Telefonlawine in Gang gesetzt haben, gemeinsam mit Alba auf den Weg nach California City.
Warum denn mit Alba?
Ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Sie hat darauf bestanden, mitzukommen, sobald wir den Ort, in dem es in der Nachricht ging, ermittelt haben.
Und?
Außerdem hat sie noch immer den Schlüssel.
Verstehe. Aber ich fahre leider nirgendwo hin. Schon vergessen? Mein MG ist seit gestern nicht mehr einsatzbereit. Hm. Ich bin echt sowas von sauer.
Ja, wir haben es mitbekommen, Peter. Also, ich kann Onkel Titus Pickup haben, aber nur für ein paar Stunden. Für eine Fahrt nach California City und zurück reicht es nicht.
Okay, dann fahre ich mit Alba in meinem Käfer nach California City und ihr fahrt zu Sylvester Byron.
Einverstanden.
Gut.
Doch denkt an die Warnung des Nachtschattens. Ein gefährlicher Ort, wenn man ihn nicht kennt.
Mhm.
Ja.
Justus und Peter machten sich mit dem Pickup auf den Weg Richtung Santa Monica Mountains. Zu Sylvester Byrons Villa im dort gelegenen Mandeville Canyon gehörte ein großzügiges, üppig begrüntes Grundstück. Justus parkte auf der überdimensionalen Kiesauffahrt und klingelte an der Haustür. Die Tür schwang auf und vor ihnen stand ein gedrungener, blasser Mann um die 40.
Ah, pünktlich auf die Minute. Die kunstinteressierte Jugend, das gefällt mir.
Guten Tag, Mr. Byron. Danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Freut mich sehr. Kommt doch rein.
Ja, danke.
Ja, danke schön.
Sie haben ja wirklich schon eine Menge Kunstgemälde gesammelt.
Nicht doch. Für welche Epoche könnt ihr euch denn am meisten begeistern?
Dieses Bild dort.
Der Kubismus.
Ja, genau, genau.
Ein weites Feld. Nun ja, was haltet ihr von einer kleinen Tour?
Gerne.
Ja.
Na, dann kommt man mit.
Sehr, sehr gern.
Sylvester Byron führte Justus und Peter durchs ganze Haus. Es gab eine Vielzahl offener Räume, die fast ausschließlich Kunstwerke enthielten. Byron erklärte ihnen jedes Gemälde und verlor sich dabei immer mehr in Details.
Und im nächsten Raum befindet sich meine Fortunar-Sammlung.
Ah.
Oh.
Ja, ich sehe, ihr seid wahrlich ergriffen. Fortunar ist mir von allen der Liebste. Mhm. Eine Schande, dass so viele Gemälde verschollen sind. Von dieser Inselwelt zum Beispiel gab es 3 verschiedene Versionen. Aha. Aber die anderen beiden Bilder sind das letzte Mal vor über 100 Jahren gesichtet worden. In den Wirren des Ersten Weltkriegs gingen sie verloren und tauchten nie wieder auf. Tragisch. Wirklich tragisch.
Ja, die sind wirklich sehr schön. Aber wenn ich ehrlich bin, hatten wir gehofft, den roten Büffel zu sehen.
Den roten Büffel? Nun, dann kommt mal mit. Er hängt hier um die Ecke.
Ach. Oh.
Da ist das edle Stück.
Oh. Augenblick. Mein Handy. Entschuldigen Sie mich bitte. Oh, das ist Bob. Bob, was gibt's denn? Mr. Byron zeigt uns gerade... Wie bitte? Ihr habt was gefunden? Ach, Bob, diese Information kommt genau im richtigen Moment. Es ist alles ganz logisch. Wir sehen uns später in der Zentrale.
Was ist logisch?
Sir, der rote Büffel in Ihrem Besitz ist eine Fälschung.
So ein Unsinn. Ich habe das Bild bei einem seriösen Auktionshaus ersteigert, anonym. Aber selbstverständlich wurden Gutachter eingesetzt, die die Echtheit des Bildes bestätigt haben. Und ihr könnt in der rechten unteren Ecke deutlich sehen, dass es signiert ist.
Ja, auch die Signatur kann eine Fälschung sein.
Ist sie aber nicht.
Aber beweisen können Sie es nicht.
Oh doch, das kann ich. Es gibt nämlich eine Stelle, an der die Farbschicht etwas rissig ist, am Rand.
Ja?
Die Stelle ist unter dem Rahmen verborgen. Oben rechts. Kein Mensch weiß davon.
Ja, zeigen Sie sie uns.
Das werde ich tun. Unter einer Bedingung. Danach verschwindet ihr und lasst euch hier nie wieder blicken.
Ja, gut, das ist einverstanden.
Die Risse in der Farbschicht. Nanu?
Ja?
Hier ist nichts. Ja, ist denn das zu fassen? Mal. Man hat mich betrogen. Ja, das... Moment. Wer seid ihr? Und woher wusstet ihr davon?
Und es war tatsächlich eine Fälschung, Freunde.
Ach, kein Zweifel möglich. Das Bild an Mr. Byrons Wand war makellos, obwohl er es mit einem Makel erworben hatte. Und dank deiner Entdeckung in Juarez Bungalow in California City ist auch klar, woher der Nachtschatten überhaupt vom Käufer des Gemäldes wusste. Aus dem Notizbuch.
Aus dem Notizbuch, das Alba und ich bei unserer Suche in dem Bungalow in einem Geheimversteck unter dem Bett gefunden haben.
Genau.
Es ist auf Französisch, aber ein paar Dinge konnte ich mir zusammenreimen.
Ja?
Das Buch listet eine ganze Reihe bekannter Gemälde auf, samt Namen und Adressen der aktuellen Besitzer. Und ein Eintrag auf der 4. Seite ließ meine Ahnung zur Gewissheit werden. Dort stand Sylvester Byron, Mandeville Canyon, Le Buffle Rouge. 20 Millionen Dollar.
Das ist Eugenés Notizbuch. Jede Wette. Er hat auch in diesem Fall seine Finger im Spiel.
Wie hat denn Mr. Byron darauf reagiert, dass es sich bei seinem roten Büffel um eine Fälschung handelt?
Wir mussten ihm natürlich in allen Einzelheiten Rede und Antwort stehen.
Aha.
Er kann sich auf das alles keinen Reim machen, will aber zunächst davon absehen, den Betrugsfall zu melden.
Juarez muss Eugene das Notizbuch gestohlen haben.
Mhm.
Wir wissen ja bereits, dass er damals selbst in den Kunstdiebstahl einsteigen wollte.
Naja.
Da ist eine solche Liste natürlich ein hervorragender Start. Und Mr. Byron war mit seinem roten Büffel sein erstes Opfer.
Ja, aber Eugene hat den Diebstahl des Notizbuchs doch bestimmt bemerkt.
Ja, hat er vielleicht auch. Und wahrscheinlich hatte er vor, es sich zurückzuholen. Aber bevor es dazu kommen konnte, kamen wir den Herrn damals in die Quere. Und sie wurden beide verhaftet.
Juarez muss den Büffel also kurz vorher ausgetauscht haben. Danach hat er das Bild in ein sicheres Versteck gebracht und wurde dann verhaftet.
Hm.
Wir müssen dieses Versteck also nur noch finden.
Na, ich glaube aber nicht, dass sich das Bild in dem Bungalow in California City befand. Alba und ich haben Spuren auf dem Fußboden gefunden und die führten schnurstracks zum Versteck unter dem Bett. Ja, und nirgendwo anders hin.
Hm.
Aha. Aber in diesem Versteck kann sich der Fortunar definitiv nicht befunden haben. Dafür ist es viel zu klein.
Ja, es muss also noch ein anderes Versteck geben.
Hm. Ja, und wie sollen wir das herausfinden? Nochmal mit Rubbish reden?
Nein. Ich denke, die Zeit ist gekommen, uns mit unserer anderen Informationsquelle in Verbindung zu setzen.
Moment, du willst doch nicht etwa mit Eugene reden?
Justus.
Ja, wir haben ihn damals ins Gefängnis gebracht und dort sitzt er noch immer.
Und warum sollte er uns jetzt helfen?
Vielleicht, damit ich sein Familiengeheimnis weiterhin für mich behalte.
Du willst verraten, dass er in Wirklichkeit der Sohn von Jean-Marie Jacquard, dem berühmten Maler, ist? Wir haben Eugene damals hoch und heilig das Versprechen gegeben.
Ja, ich will es nicht verraten. Aber ich könnte Ihnen im Unklaren darüber lassen, ob ich es vorhabe oder nicht.
Dem ersten Detektiv gelang es tatsächlich, eine Besuchsgenehmigung für das California State Gefängnis zu erhalten. Schon am nächsten Vormittag betrat Justus den Besucherraum. Der Raum war fensterlos, kahl und durch eine Scheibe aus Panzerglas zweigeteilt. Es gab 6 kleine, offene Kammern, in denen jeweils ein Besucher sitzen und über eine Telefonhöre mit einem Häftling sprechen konnte. Justus nahm Platz. Ein Lächeln umspielte Victor Eugenés Mund. Er hatte sich etwas verändert. Er nahm den Telefonhörer zur Hand und nickte Justus auffordernd zu, es ihm gleich zu tun.
Guten Tag, Justus. Als mir gestern dein Besuch angekündigt wurde, konnte ich es kaum glauben. Ich vermute, für dein heutiges Erscheinen gibt es einen triftigen Grund.
So ist es. Ich habe eine Frage an Sie. Es geht um Javier Juarez, den Nachtschatten. Er hatte eine Tochter. Wussten Sie das?
Selbstverständlich. Soweit ich weiß, hatten die beiden jedoch keinen Kontakt.
Ja, das stimmt. Aber er hat ihr etwas hinterlassen, eine geheime Botschaft.
Und woher weißt du davon?
Geheime Botschaften haben eine gewisse Tendenz, bei den 3 Fragezeichen zu landen. Juarez' Tochter beauftragte uns, ihr beim Entschlüsseln der Botschaft behilflich zu sein. Das führte uns zu seinem Geheimversteck. Kennen Sie diesen Unterschlupf?
Wart ihr in dem einsamen Bungalow in California City?
Ja, das ist korrekt.
Ich würde mich übrigens liebend gern den ganzen Tag mit dir unterhalten, Justus. Aber wie dir die Gefängnisleitung sicher mitgeteilt hat, ist deine Besuchszeit auf wenige Minuten beschränkt.
Hören Sie, dieses Notizbuch hier befand sich in dem besagten Bungalow.
Das gehört mir. Ich nehme an, du hast herausgefunden, was das ist.
Eine To-Do- und Adressenliste, wo sich welche Kunstwerke zu stehlen lohnen. Juarez hat ihnen das Notizbuch gestohlen. Diese eine Woche, während sie bereits im Gefängnis saßen und er noch auf freiem Fuß war, hat er anscheinend gut genutzt und sich um den roten Büffel gekümmert. Er hat das Gemälde gestohlen und gegen eine Fälschung, die sie im Vorfeld bereits angefertigt hatten, ausgetauscht. In der Villa eines gewissen Mr. Byron. Und nun ist das Gemälde ein weiteres Mal in Gefahr, gestohlen zu werden.
Was meinst du damit?
Es befand sich nicht in California City. Wir gehen davon aus, dass der Nachtschatten es woanders versteckt hat.
Und du kennst dieses Versteck nicht und glaubst, ich würde es kennen? Was hätte ich davon, es dir zu verraten?
Nun, ich kann Ihnen nichts für Ihre Hilfe anbieten, Mr. Eugene. Ebenso wenig werde ich Ihnen drohen. Daher, ja, Sie haben nichts davon, außer ein berühmtes und sehr wertvolles Bild zu retten.
Ich danke dir für deine Offenheit. Ich werde dir helfen.
Gut.
Wir werden sehen, was ich am Ende davon habe. Wenn du einen Anhaltspunkt hast, sparen wir kostbare Zeit.
Also schön. Das Haus der tosenden Wasser. Sagt Ihnen das was?
Das Haus der tosenden Wasser ist eines der Verstecke des Nachtschattens. Ein Versteck, das man besser nicht unvorbereitet betritt.
Aha.
Es ist mit einigen Fallen versehen, die einem unvorsichtigen Besucher schnell zum Verhängnis werden können. Ein gefährlicher Ort, wenn man ihn nicht kennt.
Mr. Eugene, Sie sprechen in Rätseln.
Es ist nicht die Entdeckung, von der die Gefahr ausgeht. Es ist die Zerstörung. Wenn das Fortunar-Gemälde nicht schnellstens geborgen wird, ist es für immer verloren.
Die Besuchszeit ist zu Ende. Ich muss Sie nun bitten, den Besucherraum zu verlassen.
Ja, doch. Was meinen Sie damit? Es ist für immer verloren.
Ich höre Radio.
Die Aufforderung gilt auch für dich, junger Freund.
Mr. Eugene, wo ist dieses Versteck?
Nun geh schon ran, Erster.
Hm. Wenn es unbedingt sein muss, ich schalte den Verstärker ein. Justus Jonas von den
Was habt ihr schon wieder angestellt, ihr drei Nervensägen? Soeben erreichte mich ein Anruf vom Polizeichef persönlich. Was hast du heute Vormittag mit dem werten Meisterdieb im Gefängnis besprochen, um Himmels Willen?
Ich habe ihm erzählt, was wir über den Verbleib eines verschwundenen Gemäldes wissen. Daraufhin war er ziemlich alarmiert.
Ja, so alarmiert, dass er sofort seine Anwältin angerufen hat.
Aha.
Die wiederum hat sich mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung gesetzt.
Okay.
Und die hat dann mit dem Polizeichef gesprochen. Und jetzt sind alle aus dem Häuschen, weil dieses 20-Millionen-Dollar-Bild gerettet werden muss. Und zwar sofort.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann, Inspektor.
Dann buchstabiere ich es für dich, Justus Jonas. Ich bin dazu abgeordnet, Victor Eugene morgen Mittag aus dem California State Gefängnis abzuholen und auf einen kleinen Ausflug zu begleiten. Eugene persönlich soll den roten Büffel vor seiner Vernichtung retten.
Wie bitte?
Also seid gefälligst pünktlich um 14 Uhr im Gefängnis.
Aha.
Aber nur als meine Berater. Nur als meine Berater.
Ja.
Und ihr tut, was ich sage. Haben wir uns verstanden?
Sie dürfen ihn nicht freilassen, Inspektor.
Wir haben nicht vor, ihn freizulassen. Nach diesem kleinen Ausflug landet er selbstverständlich wieder in seiner Zelle.
Er wird versuchen zu fliehen, auch wenn er das Gegenteil behauptet.
Deine Sorge ist rührend, Justus. Aber meine Leute machen so einen Gefangenentransport ja nicht zum ersten Mal. Außerdem wird er Handschellen tragen und unter Bewachung stehen.
Das wird ihn nicht aufhalten.
Morgen 14 Uhr.
Am folgenden Nachmittag hatte Eugene in Handschellen in einem Gefangenentransporter die Polizeibeamten und die drei Detektive zu einem kleinen Ort namens Mercury dirigiert. Der Ort lag in einem Tal mit einem Stausee, der aufgrund der heftigen Regenschauer drohte, überzulaufen und so das gesamte Tal zu überfluten. Mercury war bereits vor einigen Tagen aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Die letzte Straße vor der Staumauer endete in einer Sackgasse. Von hier aus führte ein ausgetretener Pfad weiter zu einem alten Schieberhaus, das nur 50 Meter vor der Staumauer erbaut worden war. Nicht weit entfernt schoss das Wasser in einer beeindruckenden Fontäne aus dem Grundablass. Während sich Eugene und seine Begleiter dem Schieberhaus näherten, legte Peter den Kopf in den Nacken und schaute die gewaltige Staumauer empor.
Ha, ein Riesending.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, dass dahinter Millionen Kubikmeter Wasser gestaut sind und gegen den Beton drücken, dann...
Da sind wir.
Das ist es nun also, ja? Nichts. Und nun?
Wir benötigen den Schlüssel. Aber ich müsste mich ein Stück nach oben ziehen, um an das Versteck heranzukommen. Das ist schwierig mit den Handschellen.
Wenn Sie darauf spekulieren, dass ich Ihnen die Handschellen abnehme... Na, also schön. Niemand von uns ist groß genug, um an das Versteck zu reichen. Kane?
Ja?
Nehmen Sie dem werten Herrn die Handschellen ab.
Zu Befehl, Inspektor.
Ich könnte versuchen, dort heranzukommen. Lassen Sie es mich versuchen, ja?
Nichts da, Peter. Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Kane, bitte.
Gut. So, bitteschön.
Man dankt. Hier, ich habe den Schlüssel.
Dann geben Sie schon her.
Lassen Sie mich das lieber machen, Inspektor.
Hackt mir ein Fallbeil die Hand ab, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen? Ein Stromschlag!
Ich hatte Sie gewarnt.
Wie bekomme ich diese verdammte Tür auf?
Einfach in die andere Richtung drehen.
So simpel. Darauf hätte ich auch kommen können.
Mir nach. Ja? Wo ist nun das Bild versteckt?
Unter uns. Dort vorn, unter der Bodenluke.
Hört ihr das? Woher kommt das Rauschen?
In wenigen Minuten wird hier alles unter Wasser stehen.
Was?
Also da.
Au revoir! Er haut ab! Ich wusste es! Er haut ab!
Das Wasser kommt! Wir müssen hier raus! Sonst ersaufen wir!
Los, kommt!
Justus überlegte nicht lange. Kurz entschlossen und unbemerkt von den anderen, folgte er dem flüchtenden Kunstdieb durch die Bodenluke. Unten angekommen, sah er sich um. Ein Stück entfernt tanzte der Lichtkegel von Eugenies Taschenlampe durch den Gang und beleuchtete die gemauerten Wände und die Rohre und Schienen, die an ihnen entlang führten. Der erste Detektiv nahm die Verfolgung auf. Das ansteigende Wasser kroch stetig seine Beine empor. Nach ein paar Metern blieb Eugenie stehen. Er hantierte an der niedrigen Tunneldecke. Anscheinend war dort etwas befestigt. Nach wenigen Augenblicken hielt er dieses Etwas in den Händen, einen länglichen Gegenstand, der aussah wie ein Stück Ofenrohr. War das der rote Büffel? Aufgerollt und in einer Metallröhre versteckt? Dann, auf einmal, hatte Justus Eugenie aus den Augen verloren. Der Tunnel vor ihm schien leer. Kein Lichtkegel war zu sehen. Plötzlich erweckte, etwa 20 Meter entfernt, etwas Dunkles auf dem Boden Justus' Aufmerksamkeit. Er näherte sich vorsichtig. Hier zweigte der Tunnel in zwei Richtungen ab. Ein Stück Stoff trieb im Wasser. Gehörte das zu Eugenies Häftlingskleidung? Der erste Detektiv musste nicht genauer hinsehen, denn er wusste, was das bedeutete. Eugenie war nach rechts gelaufen. Erst war er ein paar Meter nach links gerannt, hatte sich ein Stück aus der Jacke gerissen, damit diese falsche Spur gelegt und war dann umgekehrt.
Justus, du bist dir gefolgt?
Eugenie, wo kommen Sie denn plötzlich her?
Spielt das jetzt eine Rolle? Los, mir nach! Sonst werden wir hier unten ertrinken! Dort vorn führt eine Leiter durch einen Schacht nach oben.
Was haben Sie vor, Eugene?
Uns zunächst einmal retten. Und dann werde ich dem Inspektor den roten Büffel überreichen. Er befindet sich in dieser Metallröhre. Komm jetzt!
Ja.
Am nächsten Vormittag saßen die drei Detektive in der Zentrale. Die Stimmung war angespannt. Justus griff missmutig nach dem rechteckigen Stück Stoff, von dem er irrtümlich geglaubt hatte, es gehörte zu Eugenies Häftlingskleidung. Inzwischen war es getrocknet und hing über der Sofalehne. Es war für ihn zu einer Art Symbol seiner Fehleinschätzungen geworden.
Ich könnte mir die Haare raufen. Eugenie hat mich gewissermaßen reingelegt, indem er mich nicht reingelegt hat.
Aber das ist doch gut. Er ist wieder im Gefängnis. Also kein Grund, sich die Haare zu raufen.
Die Hauptsache ist doch, dass niemandem von uns etwas Ernsthaftes zugestoßen ist und Mercury von einer absoluten Katastrophe verschont geblieben ist.
Genau.
Es sind einfach zu viele Fragen offen. Und dass Eugenie keinen Fluchtversuch unternommen hat, passt auch nicht ins Bild. Dieser gerissene Kunstdieb hat einen Plan. Und ich werde ihn noch herausbekommen.
Hast du inzwischen mit Alba gesprochen?
Ja, heute früh. Sie dankt uns, dass wir das Rätsel ihres Vaters lösen konnten und ist heilfroh, dass das Bild wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer ist und sie mit der Sache nichts mehr zu tun hat.
Ich hole übrigens gleich meinen MG aus der Werkstatt. Vor der Rechnung graut mir.
Also ich bin sicher, dass Mr. Byron die Rechnung übernehmen wird, wenn du ihm die Geschichte erzählst.
Ja, hoffentlich. Der Anrufbeantworter blinkt übrigens. Habt ihr das gesehen?
Ach ja, du hast recht. Ich check das kurz.
Eine neue Nachricht.
Justus Jonas, Cotta hier. Die Standpauke für dein unverantwortliches Handeln steht noch aus. Und wenn du verhindern willst, dass ich sie stattdessen deiner Tante oder deinem Onkel halte, rufst du mich besser zurück.
Keine weitere Nachricht.
Oha. Wie lange wirst du dich vor ihm verstecken, Justus?
Bis er vergessen hat, was er von mir wollte. Bob, gehst du ran?
Okay.
Sag Cotta, ich bin nicht da und komme erst in einem Jahr zurück.
Naja, ich mach besser 2 Jahre draus.
Okay, schalt den Verstärker ein.
Ja, naja. Gut.
Bob Andrews von den drei Detektiven.
Hallo, hier spricht John Parker. Meine Schwester hat mir irgendwas von einer Telefonwelle oder so ähnlich erzählt. Und ein Motorrad, das gesucht wird?
Telefonlawine, nicht Welle. Aber da bist du genau richtig, ja.
Also ich glaube, ich kenne das Motorrad, das ihr sucht. Das mit dem Batman-Aufkleber.
Aha.
Es gehört einem Typen, der in meiner Nachbarschaft wohnt.
Ach, tatsächlich? Und wo genau ist das?
In Venice, Wilken Road 17.
In Venice, Wilken Road 17, das kann ich mir merken. Wir hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass sich noch jemand auf unsere Telefonlawine meldet. Danke, Jordan. Das ist uns wirklich eine große Hilfe. Ciao. Mach's gut, ja? Danke. Freunde, was sagt ihr dazu?
Mal sehen, ob dieser Fall nicht noch ein paar Überraschungen bereithält.
Eine halbe Stunde später trafen Justus und Bob in der Wilken Road ein. Peter war in Rocky Beach geblieben, um seinen MG aus der Werkstatt zu holen. In der Einfahrt eines kleinen Wohnblocks stand eine nachtblaue Honda. Auf der Seite prangte ein großer Batman-Aufkleber. Justus und Bob hockten ein Stück entfernt in Bobs Käfer.
So, und jetzt?
Jetzt schauen wir uns an, wem die Honda gehört.
Und wie willst du das anstellen? Bei jedem Apartment klingeln und fragen?
Ich habe an etwas Effektiveres gedacht. Warte hier.
Justus ging direkt zu dem Motorrad, packte es am Lenker und rüttelte daran. Die Honda reagierte mit blinkenden Lichtern und einem schrillen Alarm. Justus rannte zurück und sprang in den Wagen. Die beiden Detektive duckten sich und spähten gespannt über die Rückenlehnen. Nach ein paar Sekunden wurde eine Haustür aufgerissen und ein blond gelockter Mann in Sportkleidung rannte auf die Straße. Als er sah, dass niemand am Motorrad war, zog er sein Handy aus der Tasche und bewegte sich ein Stück von der schrillen Alarmsirene weg. Justus öffnete das Seitenfenster des Käfers vorsichtig einen Spalt weit. Er wollte unbedingt hören, was gesprochen wurde.
Ja, ich bin Sweetie, falscher Alarm. Und ich kann das Geheule nicht ausschalten. Ich habe den Schlüssel oben vergessen. Wirfst du ihn mir runter?
Die Stimme. Hast du sie erkannt, Bob? Ja, und ob das war die Stimme von der Tonbandkassette? Javier Juarez.
Hier, mein Schatz. Fang auf.
Ja.
Die Frau am Fenster. Das ist doch... Alba.
Jetzt begreife ich gar nichts mehr. Alba? Der Motorradfahrer lebt mit Alba unter einem Dach. Was bedeutet das?
Ja, dass wir uns getäuscht haben, Kollegen. Von Anfang an. Nachdem der Typ zurück im Haus war, haben Bob und ich einen Blick aufs Klingelschild geworfen. Theodore und Alba Morell. Die beiden sind verheiratet.
Aber Alba ist doch unsere Klientin.
Hast du nicht zugehört, Zweiter? Wir wurden getäuscht. Bei allem.
Schritt für Schritt, Justus. Also alles nochmal von vorne. Erstens. Also, Alba wollte, dass wir die Tonbandbotschaft ihres Vaters entschlüsseln.
Irrtum, Bob. Alles an ihrem Besuch auf dem Schrottplatz war eine Lüge. Javier Juarez ist nicht ihr Vater.
Wie?
Die Tonbandbotschaft stammte auch nicht von ihm.
Was?
Theodore Morell hat sie aufgenommen. Und sie hat auch nicht aus Versehen eine halbe Minute davon gelöscht. Das geschah absichtlich und diente nur dazu, uns zu ködern, damit wir uns in die Ermittlungen stürzen.
Okay, verstehe. Der Honda-Fahrer, das war die ganze Zeit ihr Ehemann und damit ihr Komplize. Der Überfall auf der Straße war ein Schauspiel und der Überfall auf dich auch, Justus. Denn der diente nicht dazu, dir die Kassette zu stehlen, sondern dazu, uns glauben zu machen, ja, wir hätten einen Gegenspieler, dem es zuvorzukommen gilt.
Ja, genau.
Ja, aber wir haben doch auch etwas herausgefunden, was keine Täuschung war.
Tja.
Nämlich, dass das Gemälde im Haus von Mr. Byron eine Fälschung ist.
Ja, genau das sollten wir ja auch herausfinden, damit wir uns so schnell wie möglich auf die Suche nach dem echten roten Büffel machen.
Aha, und das Haus in California City?
Ja, das haben wir nicht selbst herausgefunden. Rubbish George hat uns diese Informationen gegeben. Und wenn ich an seinen nächtlichen Besuch zurückdenke, kam mir da schon einiges merkwürdig vor.
Ah ja.
Kommt, Kollegen, wir müssen zum Hafen.
Ja, und zwar sofort.
Rubbish George lag mit geschlossenen Augen in einem brüchigen Liegestuhl an Deck seines Boots und döste. Auf seine Besucher wurde er erst aufmerksam, als Justus sich so auf den Pier stellte, dass er dem Stadtstreicher die Sonne nahm.
Hallo, Rubbish.
Hey. Ah, die drei Superspürnasen. Welch hoher Besuch. Wie laufen die Ermittlungen?
Der Fall nähert sich seinem Ende. Nur deine Rolle darin ist noch unklar.
Meine? Was meinst du damit?
Alba, die Frau, die dir deine Tuba abgekauft hat. Was hat sie dir sonst noch abgekauft?
Ach, davon sprichst du? Naja, ich hatte ja vor, es euch zu sagen. Ja, wisst ihr, manchmal ist es nicht so leicht, wenn man von der Hand in den Mund lebt. Da macht man schon mal Fehler. Erst recht, wenn jemand vorbeikommt und einem... $200 bietet.
Ah. Was? Alba hat dir Geld gezahlt? Ja, wofür genau?
Naja, sie kam hierher, gleich nachdem wir uns auf dem Schrottplatz kennengelernt hatten.
Ja, weiter.
Ich wollte mich ja für euch nach dem Nachtschatten umhören, aber sie sagte, das sei nicht nötig. Ich sollte euch einfach was von einem Unterschlupf in California City erzählen und von einem Haus der tosenden Wasser. Na, das klang so harmlos. Och, und sie war so nett.
Ja, und sie hat ihr $200 gezahlt.
Ja. Ja, das auch. Aber vor allem war sie nett.
Mhm.
Ja, erst als sie weg war, ist mir klar geworden,
Was für ein dummes Versprechen ich ihr gegeben hatte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Ja, dann bist du am späten Abend zu mir gekommen und hast es hinter dich gebracht und mich angelogen.
Aber ich habe dich auch gewarnt, Justus. Ihr sollt niemandem trauen. Niemandem. Damit meinte ich natürlich auch mich selbst.
Na, ganz toll.
Warst du auch dafür verantwortlich, dass Theodore Morell mich überfallen hat?
Wer?
Albers Ehemann. Er tauchte in jener Nacht unmittelbar nach dir auf.
Davon weiß ich nichts.
Na schön. Dann war das wahrscheinlich ein Zufall. In Ordnung. Belassen wir es dabei. Vorerst. Gehen wir, Kollegen.
Aber...
Ja.
Jungs!
Ist schon gut. Ich fasse es nicht, Freunde. Alba hat Rubbish George dafür bezahlt, dass er uns falsche Informationen gibt. Mhm. Aber Moment mal, was wäre eigentlich gewesen, wenn er an dem Nachmittag gar nicht zufällig aufgetaucht wäre?
Dann hätte Alba einen anderen Weg gefunden, uns die Stichworte California City und Haus der tosenden Wasser unterzujubeln.
Aber ich verstehe es immer noch nicht. Die Informationen waren doch gar nicht falsch. Schließlich hat Bob in California City Eugenies gestohlenes Notizbuch gefunden.
Ja, aber mit Albers Hilfe, da sie es selbst vorher in dem Geheimversteck deponiert hat.
Ja, und jetzt wissen wir, dass das Haus ebenfalls Teil der Täuschung war. Juarez hat niemals dort gelebt. Vermutlich hat sie sich bei einem der zuständigen Immobilienmakler als Kaufinteressentin ausgegeben und sich somit zur Hausbesichtigung den Schlüssel erschlichen.
Ja, damit wir einen Ort haben, an dem wir ein Notizbuch finden können. Eugenies Notizbuch.
Und damit wären wir an dem Punkt, auf den alle falschen Fährten zusteuern. Victor Eugenie. Er war und ist das Zentrum dieses Falls. Aha. Er steckt hinter allem. Nur so ergibt es Sinn. Javier Juarez ist im Gefängnis gestorben. Das ist das einzige Fünkchen Wahrheit an der Geschichte. Aber er hat niemals den roten Büffel gestohlen. Das war nämlich niemand anderes als Eugenie selbst.
Bitte?
Eugenie war der Bilderdieb, nicht Juarez.
Ach so.
Er tauschte das Bild bei Sylvester Byron gegen eine zuvor angefertigte Fälschung aus und versteckte es in seinem geheimen Unterschlupf,
ja.
Im alten Schieberhaus in Mercury. Dann kamen wir drei ihm wegen einer völlig anderen Geschichte in die Quere und sorgten dafür, dass er verhaftet wurde. Und Juarez gleich mit.
Ja, und nun, vor etwa einer Woche, hörte Eugenie in seiner Zelle im Radio von den heftigen Regenfällen und den ersten Überschwemmungen.
Ja, so ist es. Er erfuhr, dass auch das Schieberhaus vom Hochwasser bedroht ist. Und er wusste, dass das Bild zerstört werden würde, wenn er nichts unternimmt.
Mhm.
War klar, dass eine Flucht aus dem Gefängnis so gut wie ausgeschlossen ist. Er hätte also die Behörden einfach über sein geheimes Bilderversteck in Kenntnis setzen können.
Ja, aber davon hätte er nichts gehabt.
Ja.
Man hätte sich bei ihm bedankt, dass er so großzügig sein Versteck verrät und damit ein millionenschweres Gemälde vor der Zerstörung rettet. Aber mehr eben auch nicht.
Und deshalb hat er Alba und Theodor als Lockvögel engagiert und ihnen gesagt, was sie tun sollen.
Ja.
Das führte dazu, dass wir diejenigen waren, die Eugenie um Hilfe gebeten haben. Wir haben den Kontakt zu ihm gesucht, nicht er zu uns. Und das hat ihm eine deutlich bessere Verhandlungsposition beschert.
Ja, natürlich.
Die Staatsanwaltschaft hatte die Wahl, auf seine Vorschläge einzugehen oder dafür verantwortlich zu sein, dass der Fortunat zerstört wird.
Unfassbar. Der Fortunar war also so etwas wie Eugenies Altersvorsorge.
Ja.
Früher oder später wäre Eugenie entlassen worden und dann hätte er das Bild zu Geld gemacht.
Ja, aber ein zerstörter Fortunar hätte ihm nichts genützt. Eugenie hat also die Altersvorsorge gegen Lebenszeit in Freiheit getauscht.
Mhm. Was ich nicht verstehe, Alba und ihr Mann mussten ja eine Menge veranstalten, um uns auf die richtige Fährte zu schubsen.
Mhm.
Und sie konnten sich währenddessen nicht mit Eugenie absprechen. Woher wussten sie, was sie genau tun mussten?
Teile des Plans könnten schon länger existiert haben.
Ja, da muss Alba aber auch schon länger eine enge Vertraute von Eugenie sein.
Ja.
Was ja durchaus denkbar ist. Doch zunächst will ich wissen, was genau Eugenie mit den Beamten ausgehandelt hat. Um wie viele Monate seine Haft verkürzt wurde. Auf, Kollegen. Wir fahren zurück in unsere Zentrale.
Okay.
Wen ruft rufst du denn da an, Erster? Etwa Kotter?
Ganz sicher nicht. Ich schalte den Verstärker ein.
Police Department, Kane am Apparat.
Ah, guten Tag, Sergeant Kane. Hier spricht Justus Jonas.
Ah, Justus Jonas. Der junge Mann, über den alle sprechen. Dein Mut, hinter Eugene herzurennen, hat mich ziemlich beeindruckt. Was kann ich für dich tun?
Ich würde gern wissen, welchen Deal Eugene eigentlich mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt hat. Das Bild ist gerettet. Eugene hat seinen Teil der Vereinbarung erfüllt. Was hat er dafür bekommen?
Das kann ich dir genau sagen. Ich bereite gerade Eugenes Entlassungspapiere vor.
Das ist ja ein Ding.
Seine Entlassungspapiere?
Ganz recht. Mir war es auch nicht klar, aber wie es aussieht, war das nicht der erste Deal dieser Art. Es war lediglich der spektakulärste.
Oh.
Eugenes Anwältin hat schon in der Vergangenheit mit der Staatsanwältin verhandelt.
Was denn bitte verhandelt?
Eugene hat Geheimnisse preisgegeben. Verstecke von Bildern zum Beispiel und ehemalige Komplizen ans Messer geliefert.
Aha.
Und für jedes dieser Geheimnisse gab es ein paar Monate Haftzeit weniger.
Das gefällt ja nicht.
Die Rettung des Fortunat-Gemäldes hat ihm noch einmal 12 Monate gebracht. Was bedeutet, er wird, Augenblick, ich schau kurz nach, übermorgen entlassen.
Übermorgen?
Exakt. Auf Bewährung selbstverständlich. Aber fürs Erste wird seine Zelle frei.
Oha. Das muss ich erst mal verdauen. Danke, Sergeant.
Dafür nicht. Schönen Tag noch, Justus.
Ja.
Ist das wirklich wahr?
Ja.
In 2 Tagen ist Eugene wieder auf freiem Fuß? Nach allem, was wir damals veranstaltet haben, um ihn hinter Gitter zu bringen?
Ich bin völlig fassungslos.
Ja, und wir haben ihm dazu verholfen. Wir haben all das getan, was er von uns erwartet hat. Wir sind blind einem Rätsel nachgejagt, anstatt uns mal zu fragen, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass plötzlich die Tochter des Nachtschattens vor unserer Tür steht.
Das darf doch nicht wahr sein.
Nix nochmal. Eugene hat gewonnen, weil wir zu blöd waren.
Wir waren nicht zu blöd. Eugene war einfach nur etwas cleverer. Und er hatte Hilfe von einer Person, die vermutlich alles für ihn getan hätte.
Sprichst du von Alba?
Allerdings. Ich habe, während du telefoniert hast, mit meinem Handy im Netz recherchiert. Alba heißt erst seit ihrer Hochzeit Morel.
Ja und?
Ihr Geburtsname ist Alba Jacquard.
Hä? Jacquard?
Ja.
Ach, aber das ist doch Eugenes eigentlicher Name.
Ja, aber deshalb muss sie nicht seine Tochter sein. Vielleicht ist sie seine Nichte oder so.
Auf jeden Fall eine Verwandte. Eine von wenigen. Vielleicht die einzige Person auf der Welt, der Eugene vertraut und schon immer vertraut hat.
Mhm.
Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, was er von ihr erwartet.
Ja, Tochter oder Nichte oder was auch immer, das kann es eigentlich völlig egal sein. Er ist jetzt seine Altersvorsorge los. Das ist doch ein Sieg für uns.
Wer weiß, wie viele andere Kunstwerke er noch in irgendwelchen Geheimverstecken... Oh, Augenblick mal, Kollegen.
Was willst du denn jetzt mit diesem ollen Stück Stoff, Justus?
Ist das nicht der, den du...
Kollegen, wir müssen noch einmal zurück!
Zurück? Wohin?
Ja, wohin? Natürlich zur Staumauer. Und dieses Stoffstück nehmen wir mit.
Was hat das zu bedeuten, Erster?
Sehr zum Missfallen der beiden anderen schaffte es Justus, sich während der gesamten Fahrt nach Mercury in Schweigen zu hüllen. Dort angekommen, bot sich den 3 Detektiven ein Anblick der Verwüstung. Das Wasser war inzwischen zwar abgeflossen, aber der mitgespülte Schlamm hatte die Hälfte der Straße unter sich begraben und umschloss Dutzende Häuser. Doch statt mit Bobs Käfer weiter ins Tal zu fahren, nahmen die Jungen die Abzweigung, die zur Mauerkrone führte. Der Wasserspiegel des Stausees war sichtbar gesunken. Bob stellte seinen Wagen am Straßenrand ab. Die 3 betraten die Mauer, die den Stausee umschloss. Justus führte seine Freunde zu der Bodenklappe, über die er vor 2 Tagen den Kontrollgang verlassen hatte. Dann endlich brach der 1. Detektiv sein Schweigen. Etwas umständlich zog er das Stück Stoff aus seiner Tasche.
Also, Kollegen, als ich vor 2 Tagen durch den Kontrollgang lief, fand ich das hier. Es lag auf dem Boden in der Pfütze.
Das wissen wir bereits, dein Fetzen der Schande.
Ich dachte im Eifer des Gefechts, es wäre ein Ablenkungsmanöver von Eugenie. Doch vorhin in der Zentrale ist mir klar geworden, es ist kein Teil von der Sträflingskleidung, sondern ein ganz besonderes Stück Stoff.
Nämlich?
Es ist sehr weiches Vlies. Damit kann man empfindliche Dinge vor Beschädigungen schützen. Mhm. Zum Beispiel ein Gemälde.
Aha.
Seht euch das Format an. Es ist etwa so groß wie der rote Büffel.
Ja, und was willst du jetzt damit sagen?
Die Wahrheit ist eine andere.
Wie jetzt?
Ich habe in dem Tunnel beobachten können, wie Eugenie im Schein seiner Taschenlampe mit der Metallröhre herumhantiert hat.
Ja.
Vermutlich zog er den roten Büffel daraus hervor und rollte ihn auseinander. Dabei muss er den schützenden Stoff verloren haben.
Warum sollte er das getan haben, um sicherzugehen, dass das Bild noch da ist?
Irrtum, Bob. Er hat es auseinandergerollt, um dem Behältnis das andere Bild zu entnehmen und in dem Tunnel zu verstecken.
Das andere Bild?
Ja, das, welches durch dieses Stück Stoff vom roten Büffel getrennt war.
Wie?
Nur so lassen sich zwei Bilder in einer Rolle aufbewahren, ohne dass sie Schaden nehmen.
Du meinst, da war noch ein anderes Gemälde versteckt?
Ich bin mir ganz sicher.
Ach.
Eugenie hat nicht auf seine Altersvorsorge verzichtet. Er hat sie lediglich reduziert. Übermorgen wird er entlassen. Er wird hierher zurückkehren, um die zweite Hälfte zu bergen, von der niemand etwas weiß. Aber dazu wird es nicht kommen, denn jetzt sind wir ja da.
Na, dann lass uns schleunigst die Luke öffnen und in dem Gang danach suchen.
Ans Werk, Freunde.
Okay.
So. Schaltet eure Taschenlampen ein.
Ja.
Okay, Taschenlampen an.
Die vielen Rohre und Leitungen an den Wänden bieten eine Menge Versteckmöglichkeiten.
Da, da, das Rohr an der Decke. Seht ihr das? Da klemmt doch irgendwas dahinter.
Ja, wartet. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen.
Kommst du da ran?
Na ja, aber leuchtet mal.
Ja, warte mal. Hier.
Ja. Ja. Jetzt.
Was ist denn das? Das ist aufgerolltes Stück Stoff.
Ja, ich roll's mal auseinander.
Ja, ja. Ist das eine...
Das ist ein Stück Leinwand.
Ja.
Und noch ein Stück Stoff.
Oh.
Und noch ein Stück Leinwand.
Oh. Ich habe mich geirrt, Kollegen. Es befand sich nicht nur ein weiteres Bild in der Metallröhre, sondern zwei weitere Bilder.
Das sind zwei recht farbenfrohe Insellandschaften.
Ja.
Und beide, warte mal, beide sind mit F. Fortuna signiert.
Die kommen mir so bekannt vor. Ein ähnliches Bild hängt auch bei Mr. Byron. Das hieß Inselwelt oder so.
Genau. Eins von drei Versionen. Die anderen beiden verschollen seit dem Ersten Weltkrieg. Jetzt anscheinend nicht mehr.
Freunde, wenn das wirklich die zwei verloren geglaubten Fortunas sind, dann wäre das eine Sensation. Ja, wir haben einen Schatz gefunden. Und das Tollste ist, jetzt können wir Eugenie doch noch einen Strich durch die Rechnung machen.
Ja. Der wird Augen machen, wenn er sieht, dass das Versteck nun leer ist.
Wenn er überhaupt freikommt, Zweiter.
Ach.
Als Dieb dieser Bilder ist Eugenie seine 12 Monate Haftzeitverkürzung schneller wieder los, als er sie bekommen hat.
Als die drei Detektive am nächsten Morgen Cottas Büro betraten, machte der Inspektor ein grimmiges Gesicht.
Hi, hallo, Inspektor.
Justus Jonas und Co. Hast du also endlich begriffen, dass du dich vor mir nicht ewig verstecken kannst? Na, dann setz dich bitte. Ihr alle drei.
Ja, gut.
Was ich euch zu sagen habe, wird ein bisschen länger dauern.
Ja, sehr gern, Inspektor. Aber bevor Sie damit anfangen, möchte ich Sie bitten, sich etwas anzusehen.
Bob schuf ein wenig Platz auf dem beinahe leeren Arbeitstisch neben Cottas Schreibtisch und entrollte mit Peters Hilfe äußerst behutsam die beiden Fortunargemälde. Justus erklärte währenddessen, womit sie es hier zu tun hatten. Inspektor Cotter sagte entgegen seiner Ankündigung eine Weile nichts mehr. Einige Tage später kamen die drei Detektive in der Zentrale zusammen, um den Fall feierlich abzuschließen. Lediglich eine letzte Frage war noch offen. Inspektor Cotter hatte versprochen, am Nachmittag anzurufen, um sie zu beantworten. Die drei Fragezeichen warteten nervös.
Schalt den Verstärker an, Erster.
Ja, Justus Jonas...
Ich weiß schon. Cotter hier. Also hört, Jungs. Die Entscheidung wurde getroffen. Sie wird euch nicht gefallen. Victor Eugène ist heute früh entlassen worden.
Wie bitte?
Was? Das müssen Sie uns erklären, Inspektor.
Ist ganz einfach. Eugène hat die beiden Inselweltbilder nicht gestohlen. Aha. Sie galten als verschollen, seit über 100 Jahren. Ach. Nach eigener Aussage hat er sie jahrelang gesucht und schließlich gefunden. Auf dem Dachboden eines Bauernhauses irgendwo an der französisch-deutschen Grenze. Kunstexperten zufolge ist das sogar schlüssig.
Aber Inspektor Cotter, er hätte sie doch niemals zurückgegeben, wenn wir sie nicht aufgespürt hätten, sondern früher oder später zu Geld gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Aber er behauptet, es wäre sein Plan gewesen, die Bilder nach seiner Freilassung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Damit wollte er seinen Ruf wiederherstellen und ein neues Leben als rechtschaffender Kunsthistoriker beginnen.
Wer es glaubt?
Niemand kann ihm das Gegenteil beweisen. Außerdem hat er sich während der ganzen Aktion vorbildlich verhalten. Keinen Fluchtversuch unternommen und ganz nebenbei, dein Leben gerettet, Justus. Damit waren auch die letzten Zweifel der Staatsanwaltschaft ausgeräumt. Und so ist er wieder auf freiem Fuß.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Unglaublich.
Also, das ist doch...
Ja, ich bin auch nicht begeistert, aber so sieht es nun mal aus. Jetzt muss ich weiterarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Und das darf gern in weiter Ferne liegen. Aber was rede ich? Das wird sowieso nicht passieren. Also, bis morgen.
Ja. Da ist er also wieder.
Aber du wirkst nicht so niedergeschlagen, wie ich erwartet hätte, Justus. Ich dachte, wenn Eugène wirklich freikommt, dann würde für dich die Welt untergehen.
Ja, ich habe in den letzten Tagen viel über diesen Fall nachgedacht, Kollegen. Ich bin etwas zu weit gegangen mit meinem Wagemut. Vielleicht ist es an der Zeit, meine Verbissenheit abzulegen, wenn es um Victor Eugène geht.
Hört, hört.
Und seien wir mal ehrlich, ein Eugène in Freiheit hat auch Vorteile. Es wird nie langweilig werden in Rocky Beach.
Ja, das stimmt. Yeah.